Selbst unter der Minderheit, die dem Ruf Folge leistete, herrschte mangelhafte Disziplin, weil sich die Gardisten lieber mit den Demonstranten verbrüdert oder sich zwischen Einheiten der Munizipalgarde, eines allgemein gefürchteten Korps, dessen Loyalität zur Monarchie stark blieb, und die aufständische Menge gestellt hätten. Die Ladenbesitzer, beobachtete der Journalist Philippe Faure mit Blick auf den kleinbürgerlichen Status vieler Gardisten, haben keine Lust, für Louis-Philippe zu kämpfen. Einen Aufstand ohne die Unterstützung der Nationalgarde zu unterdrücken, war für die Armee und die Munizipalgarde eine Sache. Etwas ganz anderes war es, das Zentrum der Hauptstadt angesichts des aktiven Widerstands seitens der Gardisten zu befrieden. Die Truppen waren auf Sammelpunkte in der ganzen Stadt verstreut, bereit, gegen aufflackernde Unruheherde vorzugehen. Die Menschenmengen wuchsen nach einer kalten Regennacht immer weiter an. Doch inzwischen war es dem militärischen Kommando so gut wie unmöglich, Nachrichten oder Nachschub zu verschicken oder zu empfangen, weil die Menge zu dicht und feindselig war. Die Verwirrung wurde noch größer. Während der zunehmenden Agitation blieb Guizot zuversichtlich, dass er das System von 1830 noch halten könne. Er und seine Regierung ignorierten einfach die Forderungen nach einer Wahlrechtsreform und planten weiterhin für die Zukunft. Am Nachmittag des 22. Februar traf ein Korrespondent von La Réforme die Kammer mitten in der Diskussion eines Gesetzes zur Bank von Bordeaux an. Draußen? Zerschlagene Straßenlaternen, Barrikaden, Truppen und Straßen voller Menschen. Drinnen? Die akribische, Absatz für Absatz erörternde Debatte über ein Bankengesetz. Guizot wirkte ernst, aber von oder gegenüber der Kammer wurde kein Wort über die Lage verloren, die sich in der Hauptstadt entwickelte. Das hieß nicht, dass keiner wusste, was draußen vorging. Von Zeit zu Zeit rannten Abgeordnete quer durch den Saal zu den Bänken und überbrachten die aktuellen Neuigkeiten über die Ereignisse in der Stadt. Vielmehr blieb die Regierung in einer Art Autopilotstellung, die sich häufig bei Regimen einstellt, die kurz vor dem Sturz stehen. Gefangen in einer tranceähnlichen Illusion von Normalität und entschlossen, unbekümmert weiterzumachen. Bei aller Feinsinnigkeit und Kultiviertheit als Politiker und Literat war Guizot schlicht außerstande, die Bedeutung der Katastrophe zu erfassen, die in Kürze die doktrinären Liberalen hinwegfegen würde. Bis zu seinem Tod sollte er sich selbst als unfehlbarer Verteidiger liberaler Verfassungsprinzipien betrachten, was er auf eine verheerend engstirnige Weise auch war. Er war immer überzeugt gewesen, dass die Realität am Ende seine Theorie einholen würde. Als der König am folgenden Nachmittag, 23. Februar, seinem Regierungschef die Unterstützung entzog, trat Guizot sofort zurück. Sein letzter Beitrag zur Krise, spät in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar, bestand darin, den Monarchen zu drängen, den Aufstand mit aller notwendigen Macht zu unterdrücken.